Alles klar, Klassik. Das Thema. Mit Axel Brüggemann.
Es ist absolut möglich, leider, dass die neue Generation, angeführt von Demagogen, die daraus politische Macht wittern, nicht genug gelernt haben und dass die neue Generation zu viel vergisst.
Herzlich willkommen bei Alles klar Klassik, dem Podcast der Lismon-Stiftung. Ja, und ihr habt es gehört, heute geht alles um die ganz große Geschichte. Es gibt wenig Gespräche, die ich in meinem Leben geführt habe, die mich so nachhaltig beschäftigt und beeindruckt haben, wie das Gespräch, das wir heute hören, von dem ihr eben schon einen Ausschnitt gehört habt. Das war die Stimme von Werner Michael Blumenthal oder Michael Blumenthal. Er ist inzwischen 99 Jahre. Blumenthal ist mit seinen Eltern in allerletzter Sekunde aus Nazi-Deutschland geflohen. Alle Grenzen in der Welt waren schon dicht. Der einzige Ort, der sie noch aufgenommen hat, war Shanghai. Shanghai in China. Dort landete er und dort war er sicher, auch wenn dieses kein leichtes Exil war. Shanghai wurde schnell besetzt von den Japanern. Die Japaner, Alliierte der Deutschen, haben ein Ghetto errichtet und dort überlebte immerhin Blumenthal den Zweiten Weltkrieg. Danach emigrierte er in die USA und machte eine bemerkenswerte Karriere als Wirtschaftsexperte. Er war finanzpolitischer Berater von John F. Kennedy und er war US-Finanzminister von 1977 bis 1979, also in der Ära von Jimmy Carter. Von 1997 bis 2014 war Michael Blumenthal dann Direktor des Jüdischen Museums in Berlin, das er mitgegründet und miterfunden hat.
Ich lernte Michael Blumenthal kennen, als ich Leitungsreferent Kultur im Senat von Berlin, Kultursenat von Berlin war. Mein Senator war seinerzeit Peter Radunski und wir saßen in mehreren Gremien zusammen mit Michael Blumenthal. Ich erinnere eines, wo es um den berühmten Holocaust-Turm im Jüdischen Museum ging. Und Michael Blumenthal nahm schon seinerzeit mit starkem Charakter und starker Meinung Einfluss auf die Gestaltung des damaligen oder des Architekten Daniel Liebeskind. Und ich habe Blumenthal in Erinnerung als einen wunderbaren Rhetoriker, einen stark strategisch denkenden Mann und einen Politiker par excellence.
Das ist Thomas Schmidt-Ott. Heute ist er Orchesterdirektor des DSO, des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Und er ist quasi derjenige, der mich auf die Idee mit Blumenthal gebracht hat. Denn als Orchesterdirektor holt Thomas ein Stück nach Deutschland, das letztes Jahr in den USA Uraufführung hatte, Emigré von Aaron Siegmann. In diesem Stück geht es um die jüdischen Flüchtlinge in Shanghai. Ein Oratorium ist das. Wir werden später nach dem Gespräch mit Michael Blumenthal noch mit Thomas über die Musik reden. Damit ihr einen kurzen Eindruck habt, hören wir mal ganz kurz rein. Und hier noch einmal Thomas Schmidt-Ott über Michael Blumenthal.
Blumenthal kam im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie in Shanghai an. Und die Familie blieb in Shanghai bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und verließ die Stadt erst 1947, als sie in die USA auswanderten. Während dieser Zeit lebte Blumenthal im sogenannten Hongku-Ghetto von Shanghai, wo viele, viele jüdische Flüchtlinge unter schwierigen Bedingungen ausharren mussten. Seine Zeit in Shanghai prägte ihn stark, sowohl persönlich als auch intellektuell und legte letztendlich durch die starke emotionale, private, berufliche, lernende, interkulturelle Umgebung den Grundstein für seine spätere große Karriere in den USA.
Ja, und jetzt wollen wir ihn natürlich auch hören, Michael Blumenthal. Ich habe ihn erreicht am Telefon in New York und ich wollte nicht nur über seine Geschichte mit ihm sprechen, sondern natürlich über das ganz große Thema Immigration. Das ist ja heute wichtig. Wir streifen den US-Wahlkampf und wir stellen uns die Frage, die wir uns schon am Anfang dieses Podcasts gestellt haben. Was können wir eigentlich, wir Menschen, wir in der nächsten Generation aus der Geschichte, aus der Vergangenheit, aus einem so großen Leben wie dem von Michael Blumenthal lernen. Aber wir beginnen unser Gespräch natürlich mit seiner Flucht aus Deutschland. Haben Sie eigentlich noch konkrete Erinnerungen damals an Shanghai, wie Sie dahin gekommen sind und wie Sie die Zeit erlebt haben?
Ich habe ganz genau Erinnerungen daran. Das ist meine erste, wollen wir sagen, meine ersten richtigen Erinnerungen sind die 2-3 Jahre davor, die Nazi-Zeit nach 36, 37, diese Zeit und die Kristallnacht und so weiter, das Zertrümmern des Geschäfts meiner Eltern und so, das alles, das Brennen der Synagogen, das ist mir gar nicht ganz klar noch im Kopf. Mhm. An sich vielleicht überraschenderweise, da ich fast 99 bin.
Ja.
Aber das weiß ich noch ganz genau. Und die Fahrt nach Shanghai, wie wir nach Shanghai gekommen sind, warum und wie das so aussah, das weiß ich noch alles ganz genau.
Was sind so die bleibenden Erinnerungen, die man als Kind daran hat? Es muss ja eine unglaubliche auch Atmosphäre in der Familie gewesen sein.
Für ein Kind ist das anders als für die Erwachsenen. Meine Eltern haben immer irgendwie es geschafft, alles zu arrangieren. Und ich hatte immer das Vertrauen, dass sie es auch weiter tun würden. Für mich war die Idee einer Fahrt halb um die Welt in der orientalischen China etwas Aufregendes und Interessantes. Für meine Eltern war es ganz anders. Die waren traumatisiert. Sie müssen sich vorstellen, mein Vater war 1938 in Buchenwald im KZ, ein Mann, der nie in seinem Leben körperliche Arbeit gemacht hat, an einem Steinbruch gearbeitet hat, innerhalb von 6 Wochen 50 oder 60 Pfund verloren hatte und vollkommen traumatisiert nach Hause kam. Danach wurde das Geschäft meiner Eltern am Oliver Platz eingeschlagen. Das sehe ich noch alles ganz genau. Ich erinnere mich noch genau, dass die Synagogen brannten. Das habe ich auch gesehen in der Fasanenstraße in Berlin, die große Synagoge, wo ich hingelaufen bin, um mir das anzusehen. Also meine Eltern waren vollkommen traumatisiert. Sie hatten bis 1937 an eine Auswanderung überhaupt nicht gedacht. Sie waren Deutsche. Mein Vater hat im 2. Garderegiment zu Fuß gedient, war im 1. Weltkrieg. Ja. Also auf einmal ein Ausgestoßener, ein Ausgesetzter zu sein und alles zu verlieren, das war natürlich eine dramatische und traumatisierende Situation für meine Eltern. Und da hat man gemerkt, dass es die Frauen sind, die Stärksten waren. Mein Vater war überhaupt vollkommen hilflos, wusste nicht, was er tun sollte. Meine Mutter, die eine starke Persönlichkeit war, hat die Initiative ergriffen und man hat versucht, überall hinzukommen, aber niemand wollte einen reinlassen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, jetzt reden wir über eine Zeit, wenn man das am Anfang sozusagen schon gesehen hat, dann war es ja noch einigermaßen möglich, überhaupt Deutschland zu verlassen. Aber ihre Eltern, wie sie gesagt haben, die hielten ja fest an diesem Land und plötzlich wurde es immer schwieriger, überhaupt rauszukommen. Und da wurde ja wirklich diese Frage nach, welches Land nimmt uns überhaupt noch auf, muss ja existenziell gewesen sein und der Druck auch immer größer geworden sein, oder?
Ganz richtig, er wurde immer größer. Als meine Eltern nun energisch daran arbeiteten, auch auszuwandern, da war es schon zu spät. Mhm. Man konnte nichts mehr mitnehmen, genau. Kein Land wollte einen reinlassen. Und Shanghai lag immer in der Luft, da hörte man davon. Aber man hörte nur Schreckliches darüber, dass es eine schmutzige, gefährliche, gesetzlose Stadt war, dass die Leute dort auf der Straße lagen und da waren Gerüchte, die noch schlimmer waren als die Wirklichkeit. Mein Vater hatte einen Bruder, der in früheren Jahren schon 34 nach Brasilien ausgewandert war und meine Eltern versuchten krampfhaft da reinzukommen, aber nichts klappte, sodass im letzten Moment meine Mutter dann gesagt hat, dann müssen wir eben auch nach Shanghai. Und das war auch sehr schwierig. Man musste erstmal hinkommen. Und das Flugzeuge gab es noch nicht, da gab es nur Schiffe. Und die Passagen waren nun vollkommen überbucht. Und so sind wir dann eben auch nach Shanghai gefahren, ohne jegliches Geld bekommen.
Und das ist wahrscheinlich auch das zweite Trauma, wenn wir über Emigré sprechen. Ne? Also das erste Trauma, dass das eigene Land einen nicht mehr haben will, dass es einen töten will. Und das zweite Trauma, dass es in der ganzen großen, gigantisch großen Welt kein anderes Land mehr gibt, das sagt, dann kommt doch zu uns.
Ich gebe Ihnen ein besonderes Beispiel. Das Schiff, das japanische Schiff, mit dem wir einen Monat lang von Neapel bis nach Shanghai gefahren sind, hielt in 8 oder 9 Häfen an. Angefangen von Port Said und Suez über Aden, Bombay, Colombo, Singapur, Hongkong. Alles Häfen, in denen die Union Jack, die britische Flagge, hing. In manchen von diesen Städten hat man uns noch nicht mal mit einem deutschen Pass, mit einem großen J drin, an Land gelassen. Ich erinnere mich noch, in meiner Schule, da gab es die berühmte Evian-Konferenz, die von Roosevelt vorgeschlagen war, in der 60 oder 70 Länder zusammentrafen, um zu versuchen, etwas für diese armseligen jüdischen Flüchtlinge zu tun aus Deutschland. Und alle hatten Mitleid, jeder fand es schrecklich, was in Deutschland vorging, aber jeder hatte eine Ausrede, warum es nicht ging. Und später sagte man, Evian rückwärts heißt buchstabiert naiv, was auch der Fall ist. Und wir waren naiv zu denken, dass irgendjemand in der Welt sich geht. In dieser Beziehung hat sich eigentlich einiges in der Welt geändert heute auch unter diesen besonderen Bedingungen. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen.
Ja, unbedingt, wir können auch gleich drüber sprechen, weil wir lernen ja nichts draus. Ja? Also sowohl im Wahlkampf
bei Ihnen. Wir haben doch etwas gelernt. Gibt es heute in unserem Land, in Amerika, wo wir in großen Schwierigkeiten sind, wie in jedem Land der Welt, in Deutschland ebenso wie in Frankreich und Italien, überall, durch diese offenen Grenzen, was ja etwas ganz anderes ist, als es damals war. Aber es ist doch immer noch so, dass bei uns wenigstens und auch bei euch in Deutschland es Gesetze gibt und Bedingungen gibt, unter denen man doch Flüchtlinge reingelassen hat. Denken Sie daran, dass Sie Leute aus der Sowjetunion reingelassen haben, dass sie Leute aus der Ukraine reingelassen haben und so weiter und so weiter. Und auch bei uns in Amerika, dass wir temporär reinlassen, was bei uns große Schwierigkeiten bringt. Aber es geschieht jedenfalls. Das alles gab es nicht.
Wenn Sie sagen, wir haben gelernt, da bin ich total bei Ihnen und mit Sicherheit auch in den Jahren direkt danach. Aber wenn ich jetzt den amerikanischen Wahlkampf anschaue und Donald Trump höre, wenn ich den deutschen Wahlkampf anhöre, der noch gar nicht richtig begonnen hat, der jetzt erstmal in den Ostländern war, scheint es ja ein großes Bestreben von vielen Politikerinnen und Politikern zu geben, zu sagen, diese ganzen Einwanderer, die können wir nicht verkraften, obwohl genau, was Sie sagen, uns fehlen Fachkräfte, uns fehlt alles Mögliche. Und es scheint auf dem Rücken dieser Menschen, dieser fluchtsuchenden Menschen, Politik gemacht zu werden. Wie beobachten Sie das? Also meinetwegen konkret im Wahlkampf in den USA.
Also Sie haben vollkommen recht. Aber die Dimensionen sind ja ganz anders. Ist das heute ein Weltproblem? Denn es ist ja nicht eine Gruppe von Immigranten und Flüchtlingen, die irgendwie beherbergt werden müssen. Sondern es sind ja Millionen von Menschen überall auf der ganzen Welt. Alle Grenzen sind offen. Das ist ein ganz anderes Problem. Und es ist nun wirklich so, dass selbst in einem Einwanderungsland wie Amerika es einfach unmöglich ist, das alles zu bewältigen. Ich kann das verstehen. Ich bin natürlich dafür, Menschen zu helfen. Können Sie sich vorstellen, aufgrund meiner eigenen Geschichte.
Ja,
aber ich erkenne auch an, dass das irgendwie in Grenzen gehalten werden muss, auch in unserem Land. Und selbst Kamala Harris, die auch sehr an sich positiv Einwanderern gegenüberstehen würde, muss nun und berechtigt vorschlagen, wie man das begrenzt. Wenn man einfach die Leute reinlässt, alle, die reinkommen wollen, dann hat das wirklich furchtbare, gefährliche Auswirkungen innerhalb des Landes. Das muss man anerkennen.
Ich glaube, was auch eher irritiert und was auf jeden Fall mich als Deutschen dann wieder an Vergangenheit denken lässt, und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ist ja die Sprache, mit der wir das behandeln. Ja? Also wenn ich AfD-Sprech in Deutschland höre oder wenn ich Donald Trump in dieser absurden Fernsehdebatte sehe, they're eating the cats, ja, also die haitianischen Einwanderer, das ist ja eine Sprache, die uns ja auch sehr bekannt vorkommt. Ja? Also da geht es ja offensichtlich nicht um Problemlösung, sondern es geht um Stigmatisierung, um Diskriminierung und um eine Realität, die so erstmal überhaupt nicht existiert.
Das ist ja immer dasselbe. Dieses Problem wird dann ausgenutzt von Demagogen, die wittern die Möglichkeit, dadurch an die politische Macht zu kommen. Ob es bei uns Trump heißt und solche Leute oder bei Ihnen AfD und Frankreich wieder was anderes
Le überall. Pen, ja.
Das wird ausgenutzt von solchen skrupellosen Menschen. Und das funktioniert. Das funktioniert, weil sie an die Unsicherheit, an die Angst, an die Unwissenheit der Bevölkerung anknüpfen können und sich dadurch Macht verschaffen.
Sie haben Erfahrung, Herr Blumenthal, als Realpolitiker. Sie haben auf der einen Seite die Erfahrung, selbst als Emigrant durch die Welt mussten sie reisen, beziehungsweise mussten sie fliehen. Auf der anderen Seite waren sie in der Ära Carter wirklicher Profi-Politiker. Was würden Sie denn heute dem politischen Handelnden raten? Wie geht man mit dieser Angst, mit dieser Rhetorik um? Wie entgegnet man dieser Rhetorik? Und wie kann man denn tatsächlich diese ernsthaften Ängste, die Sie eben ja auch angesprochen haben, vermitteln? Was wäre denn da der optimale Weg?
Ich wünschte, ich hätte eine magische Lösung, die ich Ihnen vorschlagen kann. Ja. Aber die gibt's leider nicht. Es ist ein Problem, es ist eine Periode der Geschichte, eine geschichtliche Periode, durch die wir irgendwie durchkommen müssen und hoffentlich ohne kritischen Schaden. Sie können das Problem nicht lösen, Sie können es nur managen. Und man managt es, indem man erstmal hier bei uns versucht, den Unterschied zwischen legaler Einwanderung und illegaler Einwanderung klarzustellen. Mhm. Man muss da doch in den sauren Apfel beißen und irgendwie Grenzen zu setzen.
Aber ich merke schon, es geht um politisches Handwerk dann wahrscheinlich.
Wenn Kamala Harris gewählt wird, wird sie versuchen, dieses Kompromiss zu finden, den Mittelweg zu finden. Wie sie das macht und wie sie damit durchkommt im Kongress und so weiter, das ist ihr großes Problem. Aber Sie muss es versuchen.
Wir reden ja auch über dieses Projekt, beziehungsweise über die Komposition Emigré. Wir reden darum, dass Kunst politische Ereignisse aufgreift, menschliche Schicksale aufgreift, wie in diesem Fall auch Ihr Schicksal mit der Flucht nach China. Lernen wir überhaupt aus diesen künstlerischen Begegnungen mit Realpolitik etwas? Es scheint ja so zu sein, dass uns solche Stücke, ja, wir gucken die an, aber wir handeln dann eben doch oft als Volk, ja, relativ unhumanistisch und unempathisch, trotz aller Kunst. Die Frage ist, hat Kunst, hat so ein Stück wie Emigré überhaupt eine Wirkung?
Gute Frage. Vielleicht für Menschen, die bereit sind und offen sind, darüber nicht allzu voreingenommen zu denken. Ich habe mir dieses Stück in Amerika, in New York angesehen, wie Sie wissen, und auch da reden müssen. Ich glaube, dass Musik einen emotionellen Einschlag haben kann auf die Menschen. Davon bin ich überzeugt. Und das ist für diejenigen, die darüber nachdenken, was mit den jüdischen Deutschen geschah und wie das so war in Shanghai, dass sie durch so ein Musikstück emotionell davon ergriffen werden und es besser verstehen und darüber nachdenken. Das kann ich mir vorstellen. Für mich ist dieses Stück, wird es ganz anders gesehen. Ich wundere mich immer darüber, wie groß das Interesse an dieser an sich etwas banalen, unwichtigen, kleinen Gruppe von Menschen, die nach Shanghai verschlagen wurden, wie groß das Interesse ist und wie das ein bisschen romantisch gesehen wird. Es war gar nicht romantisch und es war ziemlich banal. Mhm. Uns ist ja an sich nichts passiert. Wir haben ja im Grunde genommen großes Glück gehabt. Die Japaner haben uns für 2 Jahre eingesperrt, aber auch nur uns dann alleine gelassen. Sie haben uns ja nichts angetan. Aber letzten Endes, uns ist ja nichts passiert. Dass man heute so viele Bücher darüber schreibt und so viele Television-Shows zeigt, Oratorien komponiert, ist für mich an sich ein etwas Unglaubliches. Die Musik ist ganz nett. Das Libretto, ehrlich gesagt, ich sage Ihnen das, das wollte ich vielleicht rausschneiden.
Nein, bitte, wir sind ja in einer Demokratie. Sie dürfen auch etwas richtig beknackt finden. Ja.
Die Geschichte selbst ist wirklich ein bisschen kindlich. Ja. Und ehrlich gesagt, das wäre in Shanghai gar nicht möglich gewesen alles. Ja. Eine Heirat zwischen einem Immigranten und einem Chinesen, das gab es einfach nicht. Ja. Aus allen möglichen Gründen ist es zu lang, das zu erklären. Diese Geschichte ist an sich ein bisschen, ehrlich gesagt, blöd für jemanden, der da war. Aber die Musik war ganz hübsch. Also. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute, die nicht da waren und die offen für das Problem sind, dass sie das irgendwie ergreift, kann ich mir vorstellen. Und in diesem Sinne ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Aber kommen wir nochmal auf das große Ganze. Also das verstehe ich natürlich. Aber Herr Blumenthal, also in Deutschland, wir sind aufgewachsen mit Filmen wie Schindlers Liste, die meiner Generation, ich bin 71 geboren, nochmal in dramatischster, zwar Hollywood-Art, aber wirklich vor Augen geführt hat, das Undenkbare wenigstens mal ankratzen, zu denken zu lassen. Ja? Also wirklich dieses Bewusstsein zu schärfen. Und wir sehen, wir hatten vor kurzem im Podcast Oksana Liniv, eine Dirigentin aus der Ukraine, die gesagt hat, Mensch, ich dirigiere mein ganzes Leben lang Opern über Macht, Ohnmacht, Krieg und Frieden, Hass und Eifersucht. Und wir Menschen, jetzt sind wir wieder mitten in einem Krieg und wir Menschen scheinen das nicht zu lernen. Und wir haben es eben ja auch schon besprochen, die Rhetorik verschärft sich wieder. Wir haben mit Sätzen zu tun, die wir von damals kennen. Wir haben mit Situationen zu tun, die wir von damals kennen. Und ich als Kulturmensch frage mich tatsächlich, lernen wir aus der Kultur eigentlich überhaupt was? Und bei Ihnen ganz konkret gefragt, was kann denn die Politik, also Sie als Politiker auch, ist Kultur eine Möglichkeit, etwas zu denken, was Sie als Politiker nicht denken konnten vielleicht? Ist das ein Raum, in dem Sie nicht Politiker, nicht realpolitisch sein müssen? Welchen Nutzen haben Sie von Kultur?
Ja, natürlich. Ich habe 16 oder 17 Jahre etwas über Kultur gelernt. Das war nicht mein Metier, jahrelang, wie Sie wissen. Dass man mich engagiert hat, das Jüdische Museum zu konzipieren und aufzubauen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass Kultur eine Sprache ist, die wichtig ist und den Menschen vieles sagen und klar machen kann. Das Jüdische Museum kommen heute noch mindestens 600.000 bis 700.000 Menschen im Jahr. Viele Deutsche, aber auch aus anderen Ländern. Ja. Diese Menschen sind natürlich von dem, was sie dort sehen, wie deutsche Juden, deutschsprachige Juden, einen Einfluss auf europäische Kultur hatten und in allen Gebieten der Kunst, der Musik, des Films und so weiter, einen positiven Einfluss hatten, etwas Besonderes, etwas Wertvolles, wovon die Menschen lernen, die sie beeindruckt und die sie positiv beeinflussen, da bin ich mir ganz klar. Und vielleicht gehört dieses Stück auch mit dazu.
Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz dann auch auf das reale Leben zurückkommen und den Bogen vielleicht noch mal schließen. Als Sie nach China gegangen sind, als Sie nach Shanghai gegangen sind, als Sie dann zurück in die USA oder überhaupt in die USA gegangen sind, sind andere nach Israel gegangen und haben den Staat gegründet, haben endlich ein Land gegründet, in dem Juden friedlich leben können. Und wir können dieses Gespräch nicht beenden, ohne über die Situation heute zu reden. Nach Jahrhunderten hat man endlich dieses Land gegründet als Demokratie, als freien Raum, das immer noch und gerade jetzt wieder unter wortwörtlich Beschuss steht und sich wieder irgendwie retten muss. Mit welchem Blick schauen Sie auf die aktuelle Situation im Nahen Osten und auf Israel insbesondere?
Sie müssen verstehen, dass ich in meiner Zeit in der Regierung zweimal direkt mit Israel ab und zu tun hatte und auch die Politiker kenne, Netanyahu kenne und seine Vorgänger kenne. Es gibt in der Welt im Moment, in dieser zerrütteten Welt, in der wir leben, viele Probleme, die schwer lösbar sind. Es gibt ein Problem, das arabisch-jüdische Problem, das palästinensische-israelische Problem, das unlösbar ist. Es ist eine Situation, in der zwei Völker, zwei Kulturen, beide ein biblisches Anrecht auf einen kleinen Flecken Erde aussprechen und absolut sicher sind, dass sie ein biblisches Recht darauf haben. Keiner von diesen beiden, Palästinenser oder Israelis, ist bereit, einen Kompromiss einzugehen. Das kann, wie ich habe schon andere vorher gehört, das kann nicht gelöst werden. Wie das wird noch 100 Jahre weiter so gehen. Das kann nur gemanagt werden. Man kann nur versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Und leider sind wir im Moment in einer Situation, wo wir am Rand des Schlimmsten stehen. Es ist eine Tragik. Es ist eine Tragik. Es gibt einfach keine richtige Lösung dafür. Natürlich, ich bin Zionist in dem Sinne, dass ich absolut sicher bin, dass Israel ein Recht hat zu bestehen, dass da überhaupt keine Frage. Andererseits verstehe ich auch, dass es diese schreckliche, unlösbare Situation gibt und dass man nur hoffen kann, dass Politiker auf beiden Seiten gedrängt von außen, und wir versuchen das, aber es scheint uns nicht zu gelingen im Moment.
Sie meinen die Vereinigten Staaten?
Irgendwie ja. Kompromisse finden, damit sie mehr oder weniger nebeneinander leben können. 1200 Menschen sind brutal ermordet worden. Man kann absolut verstehen, dass die Israelis darauf stark reagieren. 40.000 unschuldige arabische Menschen sind dabei umgekommen im Moment. Eine schreckliche Situation. Ich muss ehrlich sagen, ich, wie alle anderen, stehe ich hilflos und fast wortlos davor und kann mir einfach nicht vorstellen, wie das weitergehen soll.
Die Frage nach dem Management ist ja wahrscheinlich die entscheidende, ne? Also ein gutes Management ist ja erst auch mal außerhalb von Emotionen wahrscheinlich, ne? Da schlagen wir auch wieder den Bogen zur Kultur. Wow. Ja.
Aber was von Visionen von denen, die dann managen müssen? Also wir, mein Land hat ja den meisten Einfluss darauf. Ja. Und Sie sehen, dass Biden, der wirklich versucht hat, immer wieder einen Waffenstillstand, einen Kompromiss zu finden, es ihm einfach nicht gelingt. Ja. Nur das ist der Beginn eines Managements. Irgendwann wird das funktionieren. Hoffentlich, hätte schon vor Monaten funktionieren sollen. Ja.
Herr Blumenthal, wenn Sie jetzt noch einmal zurückgucken, wir haben angefangen mit Ihrer Emigration, mit Ihrer Flucht nach Shanghai. Und Sie haben irgendwann im Gespräch schon einmal gesagt, nee, wir haben schon aus der Vergangenheit gelernt. Ist das etwas, wo Sie heute noch sagen würden, ja, dieser ganze Weg, meine ganze Biografie und natürlich auch die vieler anderer Juden, Jüdinnen, die hat schon die Menschen gelehrt, dass sich sowas nicht wiederholen kann? Sind Sie da zuversichtlich, dass wir irgendwie aus der Geschichte gelernt haben und dass nicht jetzt eine Generation kommt, die das alles dann doch nochmal erleben muss?
Ah, eine auch wieder. Sie stellen mir schwierige Fragen.
Naja, die Welt ist schwierig. Leider.
Ja. Ich hoffe es und in gewisser Beziehung glaube ich es. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir doch, hat die Welt doch genug gelernt, dass man eine United Nations gegründet hat, die wirklich mehr Einfluss hatte als der Völkerbund. Erstens, dass man durch den Marshallplan gesehen hat, dass man dieses zerrüttete Europa wieder aufbauen musste, dass wir einer europäischen Vereinigung zustimmen müssen, sie befürworten müssen, helfen müssen, das zu tun. Also daran habe ich gearbeitet in meiner ersten Zeit unter Kennedy und Johnson. Und wir hatten dadurch, wollen wir sagen, 50 Jahre lang, von 1945 bis in die 90er Jahre hin, eine friedliche Welt, man hat etwas gelernt. Durch die riesigen Schocks der technologischen Revolution ist alles aus den Fugen gekommen. Nun ist die Frage, ist das, was wir gelernt haben, wird das weiter die Menschen beeinflussen oder wird das auch mit weggefegt werden müssen in dieser unsicheren Periode, in der wir jetzt sind? Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich mir ansehe, wie die fast Hälfte meiner Mitbürger hier in Amerika über Trump und über Demokratie denken und wie wenig sie davon wissen und wie sehr sie doch bereit sind, gegen Andersartige vorzugehen, also die anders aussehen, die anders denken, die eine andere Religion haben oder eine andere Sprache und bereit sind, einem Mann wie Trump eventuell wieder ans Ruder kommen zu lassen, dann muss ich mich fragen, ob wir genug gelernt haben. Das wird sich jetzt in den nächsten paar Jahren, nächsten 10 Jahren herausstellen, ob wir genug gelernt haben. Dass wir was gelernt hatten und dass es gut funktioniert hat, das freut mich. Freut mich auch, weil ich ein bisschen selbst mit daran gearbeitet habe. Man kann die Frage stellen, natürlich, haben die Deutschen was gelernt? Ja, natürlich, ihr habt viel gelernt. Ja. Aber jetzt habt ihr auch eine.
Ich wollte gerade sagen, meine Generation, obwohl ich das nicht mitgekriegt habe, hat gelernt. Ja, also wir haben das in der Schule, wir sind wirklich, wir wurden damit konfrontiert, wir sind damit aufgewachsen. Das auf der einen Seite ist das in Amerika so, es ist in Deutschland gerade so, es ist in Frankreich schon längst so, es ist in Italien so, es ist in Ungarn so, es ist in Österreich so. Es ist ja, Herr Blumenthal, ein weltweites Phänomen wieder. Es ist ja etwas, das ist schon sehr vergleichbar, oder? Dass nicht nur ein Land irgendwie ausrastet und bekloppt wird, sondern es scheint ja die ganze Welt irgendwie etwas zu vergessen und nicht mehr in die nächste Generation retten zu können. Das ist etwas, was mir tatsächlich Angst macht.
Wir sind dabei, es zu vergessen. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass Trump gestern in einer Ansprache irgendwie verrückte Sachen erzählt. Davon gesagt hat, er, sein großes Vorbild ist Präsident McKinley. Denn McKinley hat Zollsätze so sehr erhöht. Dem hat das gut gefallen. Na, wir haben doch alle gelernt in den 30er Jahren, wie Protektionismus uns allen geschadet hat. Es scheint so, dass vielen von meinen Mitbürgern hier das vollkommen egal ist. Also es ist absolut möglich, leider, dass die neue Generation, angeführt von Demagogen, die daraus politische Macht wittern, nicht genug gelernt haben und dass die neue Generation zu viel vergisst. Ich bin im Grunde genommen pragmatischer Optimist. Ja. Und ich bin immer noch optimistisch genug zu denken, dass letzten Endes Vernunft doch gewinnen wird.
Da würde ich es am liebsten stehen lassen. Nur glauben Sie auch, dass ein Wahlsieg Trumps unsere Weltordnung nochmal wieder richtig in Frage stellen würde?
Wenn Trump gewinnt, sind die nächsten 4 Jahre schwer zu übersehen. Dass es eine schreckliche Welt sein wird und auch für uns ein schreckliches Land, das ist klar. Aber genau wie schrecklich und wie sich das auswirkt, es gibt in unserem Land immer noch gewisse Grenzen. Wir haben immer noch Gesetze und so weiter, um die hier nicht so rumkommen. Er kann die Gesetze hier nicht aufgeben, wie Hitler das gemacht hat innerhalb der ersten 90 Tage. Also wir sind in einer etwas besseren Situation. Aber dass sich das schlimm auswirken wird, keine Frage. Und genau wie das verläuft, weiß der liebe Gott. Da kann man nur hoffen und beten.
Herr Blumenthal, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich lerne aus diesem Gespräch, dass es so wahnsinnig wichtig ist, über Geschichte zu reden, weil sie unsere Gegenwart beeinflusst und trotzdem haben wir unsere Zukunft nicht in der Hand. Aber es ist gut, sich immer wieder zu vergewissern.
Dass ich Ihnen nicht so viel Positives sagen kann. Aber es ist, was es ist. It is what it is.
Vielen herzlichen Dank, Herr Blumenthal, für dieses ganz tolle Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Alright,
ja, Michael Blumenthal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Mann einfach wirklich beeindruckend und vor allen Dingen die scharfe Analyse, mit der er aus seiner eigenen Vergangenheit auf unsere Zeit schaut, aber eben auch mit der Warmherzigkeit, die er sich bewahrt hat, mit der er unsere durchaus turbulente Gegenwart beleuchtet. Ja, warum wir all das hier bei Alles klar Klassik machen, ist natürlich das Oratorium von Aaron Siegman, Emigré, das eine Liebesgeschichte im Ghetto von Shanghai erzählt.
Blumenthal hat über Siegmans Musik gesagt, das ist Kitsch. Und er hat das nicht negativ gesagt. Er sagte, er hat einen tollen Abend verbracht. Das war in New York, New Yorker Philharmoniker. Und ich höre schon die deutschen Musikkritiker unserer führenden Medien, die nach diesem Werk sagen werden, um Gottes Willen, wie kann man nach der Zeit der Frankfurter Schule noch solche Musik schreiben?
Ihr hört schon, das ist nochmal Thomas Schmidt-Ott vom DSO.
Und da überlege ich, Mozart hat auch kein Mathematikbuch gebraucht, um irgendwie eine Gleichung zu erstellen, um seine Musik zu komponieren, wie die seriellen Komponisten der 50er, 60er, 70er Jahre. Ja, Harmonien sind auch nicht unbedingt Weichspüler. Nur weil Musik harmonisch ist, heißt das ja nicht, dass sie gleich für Fahrstühle komponiert worden ist. Es ist eine gute Dur-Moll-Explosion kann einen mehr mitnehmen und emotional berühren als jeder atonale Zahnarztbohrer.
Ja, Thomas Schmidt-Ott. Und er ist der festen Überzeugung, dass unsere Reflexion der Vergangenheit durchaus auch im epischen Geschichtenerzählen stattfinden kann.
Weil schließlich Siegmans Musik an an Puccini erinnert, an Stephen Sondheim, an Bernstein, an Filmmusik. Wer glaubt, dass traditionelle Klänge, dass Tradition in der Musik altbacken ist, irrt gewaltig.
Vor allen Dingen aber glaubt Thomas Schmidt-Ort, und das haben wir eben auch schon bei Blumenthal gehört, dass dieses Stück und vor allem das Thema ein Thema unserer Zeit ist.
Das Werk in diesen Zeiten ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen enorm aktuell und wichtig. Zum einen erinnert es an die Geschichte. Zum anderen ist es ein Gegenwartsthema, Flucht und Vertreibung in diesen Zeiten, in denen Millionen Menschen weltweit in ähnlichen Situationen unterwegs sind, vielleicht nicht unbedingt gezeichnet von einem Holocaust in ihren Heimatländern, aber von Gräueltaten und ähnlichen existenziellen Bedrohungen. Dann das Thema Humanität und Solidarität. Emigré verdeutlicht die Notwendigkeit von Solidarität und Menschlichkeit angesichts von Verfolgung und Unrecht. Das Thema kulturelles Gedenken, Kunst und Theater sind ja zentrale Mittel. Musik und Klassik, zentrale Mittel des kulturellen Gedächtnisses. Dann schließlich die Auseinandersetzung mit der Frage Identität und Heimat, die in der Geschichte, man sagt so schön, im Plot dieses Werkes, dieses Oratoriums zum Ausdruck kommt. Auch das ist ein Thema, was gerade in diesen Zeiten von ganz enormer Wichtigkeit ist.
Ja, das ist wunderbar, dass wir Menschen wie Michael Blumenthal haben, die uns von diesen Zeiten berichten und die uns vielleicht ein bisschen Wegweiser in unseren Zeiten sind. Und das, ja, das kann natürlich auch die Kultur sein. Emigré, das Oratorium von Aaron Zickman, wird aufgeführt beim DSO im Gesprächskonzert und eben dem Oratorium am 31. Oktober und am 3. November. Wer mehr wissen will, natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Ich denke, das war eine Ausgabe von Alles klar Klassik, die uns viel zum Denken, viel zum Diskutieren gegeben hat. Nächste Woche geht's dann wieder weiter mit dem Update mit Doro. Ich freue mich schon. Liebe Grüße von hier aus. Haltet die Ohren steif da draußen. Bis dann. Ciao, ciao.